Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool trifft, dem Format hier bei Okay Cool, in dem ich, Domschat, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüße. Und dieses Mal traf das glückliche Los Lukas Hases oder nein, einen Moment, sollte ich nicht lieber sagen Dr. Lukas Hases, denn Lukas ist Doktor und macht eine ganze Menge. Ich muss lachen, weil ich habe hier was vorbereitet. Es ist heute eine dieser Folgen, wo ich einen Gast hier habe, der so engagiert ist in seinem beruflichen Leben, dass es mir schwer fiel und fällt, gebührend wiederzugeben, was er eigentlich macht. Ich kann mal mit dem anfangen, worüber wir gesprochen haben, denn Lukas Hases ist Forscher, er ist Historiker und setzt sich sehr dafür ein. Er engagiert sich sehr dafür, Videospiele, digitale Spiele, aber auch Brettspiele in den Schulunterricht zu bringen, gerade auch Spiele mit historischen Schauplätzen und dann den Diskurs voranzubringen, wie dann diese Spiele einen Geschichtsunterricht bereichern oder ergänzen können. Und das ist ein Unterfangen, das er sich da vorgenommen hat, das viel Kraft kostet. Er engagiert sich da wirklich sehr, er organisiert Tagungen, Workshops, Seminare, er doziert, er spricht mit Studierenden, mit Fachpersonal, mit Lehrern und Lehrerinnen. Er macht wirklich eine ganze Menge. Und über diese Arbeit, über die haben wir hier in diesem Podcast gesprochen, was ihn eigentlich dazu antreibt und motiviert, wie er all das auf die Beine gestellt hat, was er auf die Beine gestellt hat und wie er auch aktuell das Verhältnis einschätzt vom deutschen Schulunterricht zum digitalen Spiel. Es gibt auch einen Moment, den ich sehr, sehr schön fand, dass der zugelassen wurde in diesem Gespräch von ihm, in dem man auch merkt, manchmal ist es trotz allem Engagements und Leidenschaft auch ein bisschen viel, vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, und auch darüber hat er gesprochen. Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, ich habe das sehr genossen. Jetzt ist aber das Ding, dass Lukas Hases noch eine ganze Menge anderes macht. Und dann habe ich überlegt, alles klar, nach unserem Gespräch habe ich ihm dann noch mal im Nachgespräch quasi gesagt, Lukas, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was du noch alles tust? Weil ich habe das zwar in der Vorbereitung auf das Gespräch herausgefunden, ne? Aber ich traue mir nicht zu, alles, was ich da zusammenfragmentiert habe, wirklich korrekt wiederzugeben. Und dann, weil Lukas so nett, ein Akademiker wie er ist, mir eine Selbstbeschreibung runterzutippen per Mail. Und da habe ich mir gedacht, ey, ich verlese die hier einfach. Ich lese einfach vor, wie Dr. Lukas Hases sich selbst quasi vorstellt. Das ist jetzt ein kleiner Absatz, aber der illustriert einfach, dass ich völlig zu Recht überfordert bin von der Aufgabe, korrekt und in Vollständigkeit wiederzugeben, was dieser Mensch eigentlich macht. Achtung, ich habe hier Papiere vorbereitet. Moment. So. Ist natürlich auf dem digitalen Dokument, aber ich finde das schöner mit dieser Haptik. Jedenfalls, also. Dr. Lukas Hases ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Universität Oldenburg. Er arbeitet als Forschungskoordinator und Wissenschaftler im Akademienprojekt Bryce Papers sowie als Dozent für Geschichte und Games am Lehrstuhl für frühe Neuzeit. Das Game Lab Oldenburg in Zusammenarbeit mit dem Lehrer Patrick Heike hat er 2021 ins Leben gerufen und betreibt es seitdem als eigenes Projekt in seiner Lehre und in Nebentätigkeit. In seiner Arbeit mit Games geht es ihm zuvorderst um die Praxiserprobung von Games in der Schule und der Lehramtsausbildung und den Dialog zwischen Schule, Uni, Branche und Öffentlichkeit. Er ist Vorstandsmitglied im ZK des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele und dort verantwortlich für Vernetzung und Internationalisierung. So. Also ich finde das immer noch toll, was er alles macht, und ich bin froh, dass ich es an der Stelle jetzt einfach verlesen konnte, weil wie gesagt, ich hätte nicht alles auf die Reihe bekommen. Wir sind auch langsam auf dem Weg zur Vorweihnachtszeit, beziehungsweise eigentlich ja schon mittendrin. Dann sei es mir vergönnt und verziehen, dass ich nicht komplett die Biografie hier aufsagen konnte. So, und nun wollte ich eigentlich fast schon sagen, wir machen uns bereit für dieses Gespräch. An dieser Stelle, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich weiß jetzt auswendig gar nicht, wann diese Folge erscheinen wird. Wahrscheinlich ist es schon zu spät. Ich wollte darauf hinweisen, es läuft aktuell noch eine große Umfrage, eine Feedback-Umfrage zu Okay Cool und dem Programm, das dieses Podcast-Magazin von mir umgibt. Da habe ich ganz viele Fragen euch da draußen gestellt. Leider ist das mittlerweile, glaube ich, schon wieder durch. Aber ihr könnt euch darauf freuen, irgendwann in den nächsten Tagen wird eine Auswertung dieser riesengroßen Umfrage geschehen, in der ich darüber spreche, wie ihr da draußen über meine Formate und unsere Arbeit denkt und so weiter und so fort. Das kommt auf euch zu. Und noch ein letztes Wort sei mir erlaubt. Wenn ihr euch denkt, Moment mal, Formate im Plural, wie kann es sein? Hier ist doch nur jeden Sonntag OrkiCool trifft, dann kann ich euch sagen, falsch. Es gibt ein Steady-Angebot von OrkiCool, das ich gemeinsam mit Gästen, mit Rainer Siegel und mit Lea Irion bespiele und produziere. Ganz unterschiedliche Formate, die sich drehen um Videospielkultur, von Reportagen über weitere Interviews bis hin zu Diskussionsrunden. Da ist eine ganze Menge dabei und es macht uns sehr viel Spaß und ich würde euch das gerne ans Herz legen. Da könnt ihr einen Link finden in der Folgenbeschreibung zur Steady-Seite, für 5 Euro seid ihr mit dabei und dann wird euer MP3-Feed nie wieder der gleiche sein. So, ich würde sagen, ab geht's, los geht's. Hier ist mein Gespräch mit Lukas Hases alias Dr. Lukas Hases.
Ich bin ja jetzt sehr gespannt, was kommt. Ich weiß ja gar nicht, was du fragst. Ja,
das tat mir jetzt fast schon wieder leid. Ich weiß, du bist es, glaube ich, gewohnt, aus deinem zumindest Arbeitsumfeld sehr vorbereitet auf die Dinge zuzugehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich dich da jetzt so aus der Balance gebracht habe, indem ich gesagt habe, entspann dich einfach mal, wir gucken einfach mal, was passiert.
Das ist gut. Ich bin das ja auch gewöhnt von den Interviews, die klappen ja. Bin ja auch immer vorbereitet und dann mache ich was ganz anderes. Also das passt gut.
Ich mache mir hier gerade noch, bevor, apropos Interview, ich sage, eine Duftkerze an. Die Zeit ist wieder gekommen. Ohne Witz, ich habe mir eine. Das ist übrigens was, was ich über dich gar nicht weiß. Und das würde mich mal brennend interessieren. Wie ist es mit dir und den Vorweihnachtsritualen, Klammer auf, wie zum Beispiel Duftkerzen? Hast du sowas? Ich habe mir hier meinen Laden mittlerweile wieder vollgestellt mit verschiedenen Duftelementen und bin sehr glücklich damit.
Ich bin ja Frühneuzeitler auch, also mache ich mir ab und an eine Kerze an.
Die Herleitung, Moment mal, was hat das denn
mit Frühneuzeit heißt 16. 17. 18. Jahrhundert, da hast du viel Kerzen, da wurde viel mit Feder geschrieben, das heißt, du musst dich so ein bisschen in Stimmung begeben manchmal und da mache ich manchmal eine Kerze an, aber jetzt keine Duftkerze oder ähnliches, dafür ist meine Frau zu Hause zuständig. Die macht's schön, aber.
Also frühe Neuzeit, ja. Ich kenne das, aber ich hätte es nicht zusammenbringen können mit der Antwort wegen der Kerzen. Aber sehr gut, sehr schön. So, apropos Interview, das ist ja super lustig. Ich kann das ja jetzt hier alles nutzen für all die Fragen, die ich ohnehin schon mal an dich hatte. Und zwar, wir haben uns ja kennengelernt, behaupte ich mal, über tatsächlich ja eine Interviewreihe. Ich habe nochmal nachgesehen, diese Interviewreihe, die hieß und heißt Spiel, Schnick, Schnack, Schnuck. Und es ist eine Reihe, in der du mit Menschen gesprochen hast, die irgendwo an dieser Schnittstelle zwischen Spielen und Geschichten unterwegs sind. Und da frage ich jetzt einfach mal direkt rein, weil wir hatten dieses wunderbare Gespräch miteinander. Was war denn eigentlich die ursprüngliche Idee davon? Ich glaube, das hattest du mir nie erzählt. Du hattest mich eingeladen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber was war denn überhaupt der Auslöser, dass du gesagt hast, so, diese Reihe mache ich jetzt?
Also eigentlich, ich mache das ja schon seit ungefähr jetzt 2,5, 3 Jahren. Mhm. Und in der Zeit habe ich halt relativ viele Menschen getroffen, was sehr schön ist, weil in diesem Bereich Games und gerade Games und Geschichte sind sehr viel spannende Menschen unterwegs. Aber auch darüber hinaus, also auch wenn du auf der Gamescom bist oder auf der LearnTech oder so, triffst du ja sehr viele unterschiedliche Menschen. Ich habe gemerkt, dass es sehr interessant ist, mit kreativen Menschen in Kontakt zu kommen und darüber sich auszutauschen, dass ich gleichzeitig aber relativ wenig weiß über das, was die machen. Und dann ging es mir so, dass ich da das Gefühl hatte, dass es vielen anderen auch so geht. Und das fand ich schade, dass man in manche Berufszweige oder auch in auch aus dem Hobbybereich, dass man darüber so wenig weiß. Und dann habe ich gedacht, ich kann einfach mal gucken und mal anfragen, unterschiedliche Leute, die ich kennengelernt habe oder gern kennenlernen würde, ob die nicht Lust haben, mal mit mir zu schnacken. Und es kam dann relativ schnell positives Feedback. Und dann habe ich gesagt, ich ziehe das jetzt auf. Und am Ende kam ja, wie viel habe ich? 10 oder 11 oder 12, du müsstest jetzt selbst einmal kurz nachschauen, unterschiedlichste Personen, also von jetzt Game Design zu Castern, also E-Sport-Bereich, zu bei dir Game-Journalist, aber auch Content-Creator, soziale Arbeit, also sehr unterschiedliche Bereiche. Und die Motivation ist einfach, dass man einfach mal kurz drüber spricht, was man in den Bereichen so macht, um Leuten einen Einblick zu geben. Und ich habe gemerkt, das ist unheimlich spannend, mit den Menschen zu sprechen und darüber mehr zu erfahren. Und ich werde es auch weitermachen, tatsächlich. Cool. Weil ich das ich finde es einfach gut, darüber zu sprechen und die Leute darauf hinzuweisen, was es für Möglichkeiten gibt, ne? Also auch im Games-Bereich, Sounddesign, Also wie spannend sind diese Berufe und wie kreativ sind diese Berufe und diese Menschen, die dahinter stecken. Und das finde ich toll und darüber kann man durchaus sprechen und das auch öffentlich machen, finde ich.
Sehr ganz lustig, weil es ist zwar eine spitzere, nicht Zielgruppe, sondern spitzere Themensetzung, aber im Grunde ja das, was ich hier auch mache, was du da unternimmst, ist ja super spannend. Hast du denn schon so, also wie würdest du denn das Feedback auf diese jetzt schon längere Zeit andauernde Aktion und Interviewreihe beschreiben? Gibt's da Rückmeldungen aus bestimmten Kreisen und wenn ja, aus welchen?
Also ich habe ja, vor allem ist es ausgelegt auch auf Studierende. Ja. Ich lehre ja an der Uni Oldenburg und ich mache Games-Seminare, Games und Geschichte vor allem, aber auch Entwicklungsseminare und so weiter. Und für die ist das ja meistens so ein Kontext. Das ist ja meistens mein Ziel, dass ich Studierende an unterschiedliche Dinge heranführe. Da ist das Feedback sehr positiv. Also die sagen, dass es interessant ist, in unterschiedliche Bereiche mal reinzuschnuppern, dass es da auch Möglichkeiten gibt. Einige haben tatsächlich auch schon Interesse, in die Bereiche selbst einzutauchen. Also sowas wie Game Design zum Beispiel, aber auch tatsächlich das mit Musik. Wir haben in Oldenburg auch einen großen Musikschwerpunkt. Also dass man das einfach für diese öffnet, für die Studierenden. Dann aber auch, ich habe ja Schulprojekte auch, also Kooperationsprojekte mit Schulen und Schülern und Lehrkräften und auch für die ist das so ein bisschen gedacht, dass die auch mit unterschiedlichen Personen in Kontakt kommen und das finde ich super wichtig insgesamt, dass man die Zusammenarbeit und den Dialog zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen, aber auch kreativen Bereichen sucht und die in Verbindung bringt, zum Beispiel mit Schule oder Uni und auch da ist das Feedback positiv. Also auch da habe ich gehört, dass es mal interessant ist, reinzuschnuppern. Ich habe auch tatsächlich Leute, die dann jede Folge sich anhören, noch nicht so erfolgreich wie du. Und ich habe ja in meinem Interview mit dir auch gesagt, du hast mich auch inspiriert dazu, weil ich das sehr, sehr toll finde, was du machst. Und genau, noch nicht so viel Feedback, aber die es machen, also ein, zwei, drei, vier Leute, um das mal so zusammenzufassen, die hören sich tatsächlich jede Folge an und freuen sich darauf.
Toll.
Und das betrifft sowohl Schülerinnen als auch eben Studierende. Und sonst finde ich es halt auch super wichtig an der Uni, dass man das präsenter machen, das Thema. An der Uni kämpfen wir immer noch drum, dass die Games und Game Studies, aber auch historische Game Studies noch präsenter werden und da hilft jede Interviewreihe. Und ich mache ja die Interviewreihe, ich mache eine Vorlesungsreihe, auch zu Games in Forschung und Bildung derzeit. Und je mehr man davon transparent macht, je mehr man davon präsent macht, desto besser ist es. Also ich verstehe mich vor allem dann als Vernetzer. Das geht dir ja ähnlich. Ne?
Das ist super spannend, wie der Stand von dem ist, was du so machst an dieser fachlichen Schnittstelle zwischen der Geschichte und den Spielen, wie das so an der Uni Oldenburg angenommen wird. Also nicht nur von den Menschen, die dort als Studierende zu Besuch sind, sondern auch aus dem Kollegium. Kannst du davon mal so ein bisschen erzählen? Ich kenne Oldenburg, also die Uni selbst habe ich nie gesehen. Ich kenne Oldenburg Altstadt. Ich war da schon mal häufiger zu Besuch. Ich kenne die stadtbekannte Eisdiele. Ich kenne die Geschichten, die man sich erzählt über die Oldenburger Alteingesessenen, also solche Dinge wie, die starren dich an. Du läufst durch die Altstadt und alle gucken dich an, weil du jemand Neues bist. Das sind alles Dinge, die ich erlebt habe, aber die Uni ist mir fremd. Also wie ist denn da so die Stimmung rund um das herum, was du so machst? Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich die über die Jahre verändert hat.
Ja, durchaus ist ja auch mein Ziel, das zu verändern, um das mal so auszudrücken. Das Feedback ist positiver. Also man musste so ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen, aber ich glaube, das geht mir nicht nur in Oldenburg so, das geht uns generell so an den Unis, dass man ein bisschen gegen Windmühlen ankämpfen muss, um zu zeigen, dass dieser Bereich Games eben nicht nur Freizeitbereich ist, sondern eben auch ein Forschungs- und Bildungsbereich. Das wird viel besser und je mehr Veranstaltungen es gibt, desto besser wird's. Aber auch in Oldenburg habe ich mir mein Standbein hier sozusagen selbst aufgebaut, mit den Lehrkräften natürlich auch zusammen, vor allem mit meinem Lehrerkollege Patrick Heike, der mir sehr viel geholfen hat. Also was funktioniert, ist die Kooperation mit Schulen, die es dann an der Uni auch präsenter macht, wieder um das zu sagen. Das hilft. Wir haben in Oldenburg vor allem eine Lehramtsausbildung und auch da ist mein großes Ziel, dass es halt mehr wird, dass es ein integraler Teil wird der Lehramtsausbildung und da bin ich dran. Aber das Feedback ist positiv und negativ. Also ich habe sehr viel Zuspruch von Studierendenseite. Ich habe auch Zuspruch von meinen Kolleginnen. Ich bekomme quasi aus der Medientechnik oder Medienproduktion sehr viel Unterstützung und aus der Presseabteilung. Und auch von professoraler Seite bekomme ich Unterstützung, aber eben nicht bei allen. Aber ich glaube, das geht uns im Games-Bereich vielfach so, dass man eben manche länger überzeugen muss. Aber auch das ist mein Ziel, dass man da dran bleibt. Also mittlerweile das Schöne ist, dass das Thema Games eben quer liegt zu zum Beispiel Epochengrenzen oder zu auch Fachgrenzen. Und das bedeutet, dass ich betreue ja auch Abschlussarbeiten, dass ich jetzt mit ganz unterschiedlichen Professorinnen und Professoren zusammen betreue. Was total toll ist, weil ich dadurch in unterschiedliche Bereiche reinschnuppern kann und die gleichzeitig sehen, wie wichtig das Thema Games letztendlich auch ist und dass man dazu Bachelorarbeiten, Masterarbeiten schreiben kann, promovieren kann. Also man kann da Möglichkeiten finden. Also ich kann sagen, es ist, es wird generell positiv aufgefasst, aber trotzdem ist es noch so, dass ich da ein bisschen noch allein auf weiter Flur bin, dahingehend, dass ich es halt etablieren muss. Ne? Also, dass ich mein Game Lab hier zusammen mit Patrick Heike gegründet habe oder Veranstaltungen mache, da muss ich immer noch ein bisschen nachhelfen.
Ne? Wir kommen also gleich, wir kommen gleich auf ein konkretes Projekt von dir, weil da habe ich auch ein paar Nachfragen, wie das eigentlich entstanden ist und auch angenommen wurde. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich eine grundlegendere Frage mal sehr interessieren. Und zwar, woher kommt eigentlich dieses Engagement für die Arbeit, die du da machst? Also du hast es eben schon beschrieben, das ist eine Arbeit, die durchaus auch mit Widerständen zu kämpfen hat. Das ist eine Arbeit, die gewissermaßen auch Pionierarbeit ist. Das ist eine Arbeit, die ich mir nicht nur bereichern, sondern auch kräftezehrend vorstelle. Und manchmal vielleicht sogar Tage dann produziert, an denen man sich denkt, ach scheiße, es ist schon echt ein bisschen mühselig. Woher kommt diese Motivation, dieses Engagement, dieser hohe Energielevel, den wir, glaube ich, alle gerade durchhören? Was ist der Grund? Was ist der Grund? Ich muss es wissen.
Also generell bin ich eine Person, die sehr gern lehrt. Also ja. Ich lehre gern, ich bin gern mit Studierenden zusammen und bringe ihnen was bei. Und was ich gemerkt habe, ist, dass immens großes Interesse an diesem Thema ist. Also wir haben angefangen, ganz am Anfang mit einfach nur einem Workshop. Für den habe ich auch Mittel eingeworben etc. Und der wurde so gut angenommen insgesamt. Und darauf aufbauen waren halt sehr viele Anfragen, ob man da nicht mehr zu machen könnte, auch von Studierendenseite, ob man da nicht Abschlussarbeit schreiben kann. Da habe ich gedacht, ich verfolge das mal ein bisschen weiter. Und dann lief das einfach. Man kann es so sagen, lief es einfach weiter und ich habe gemerkt, dass das Interesse gleichbleibend ist. Und auch, dann haben wir ja angefangen mit Fortbildung für Lehrkräften und auch da ist das Echo sehr groß. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass halt noch nicht so viel da ist an Angebot. Also sowohl an der Uni als auch in Fortbildungen, als auch in der Schule selbst ist das Thema zwar da, aber nicht genug. Also es ist nicht in Breite ist es nicht vorhanden und auch in Breite wird das nicht in Universitäten eingesetzt und in Breite wird es auch nicht in Schulen eingesetzt. Und irgendwie ist das ein Ansporn für mich. Das ist ein Ansporn für mich zu sagen, ich versuche da etwas zu verändern. Und jede Fortbildung, die ich gebe, ist gut. Jedes Seminar, das ich gebe, ist gut. Weil, ich meine, wir beide wissen das. Games sind da, Games gehen nicht mehr weg und Games sind sehr wichtig, um unser Bild von der Welt zu prägen, unser Bild über Geschichte zu prägen. Und man kann darüber nicht hinwegsehen. Ne? Also man kann darüber nicht hinwegsehen und man muss es ernst nehmen und da muss man kompetent drüber sprechen. Und das macht man eben an der Uni, in den Schulen, im Gespräch miteinander, im Dialog. Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich tatsächlich das sehr erfüllend finde, in diesem Bereich zu arbeiten. Und ich habe ja, du weißt es, ich habe zwei Jobs. Also ich habe Arbeit als Forschungskoordinator in einem Job. Ich arbeite als Lehrender als zweiter Job. Und die Games kommen quasi on top. Aber sie sind immer erfüllend. Also es ist immer auch jetzt heute, dieses Interview freut mich sehr. Mein Seminar, was ich habe dieses Semester, freut mich immer sehr. Ich kann nie sagen, dass ich sage, es ist mir zu viel. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn du Wissenschaftler bist. Ja. Das ist ein gutes Zeichen.
Okay, also dir macht die Lehre Spaß, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dir ist es wichtig, über diesen Fachbereich zu sprechen, gerade weil er, wie du ja auch beschrieben hast, indem ich mich total anschließe, einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie wir uns Geschichte vorstellen, eben das, was wir in Spielen sehen. Aber ich habe auch gelernt über die Zeit, das ist eine Erkenntnis, die gar nicht selbstverständlich ist. Es gibt da draußen sehr viele Menschen, die das gar nicht so sehen. Die sagen, nö, die Spiele und was wir dort als historische Schauplätze kennenlernen und die Geschichten, die dort uns erzählt werden, die sind losgelöst von Vorstellungen zur Geschichte. Aus verschiedenen Gründen kommen Menschen zu dieser, also für sich gewonnene Erkenntnis und deswegen frage ich mich in deine Richtung, was war es denn bei dir, dass du gemerkt hast, nee, das ist anders, glaube ich. Also warum, wie hast du diese Erkenntnis entwickelt, dass du gesagt hast, so, ich glaube, da steckt viel mehr drin als nur ne, Unterhaltung, sondern man lernt hier auch etwas und man sollte darüber sprechen. Gab es da so einen Moment, wo du für dich selbst erkannt hast, wie weit dieses Medium eigentlich reicht oder war das immer irgendwie schon da, dieses Bewusstsein?
Nee, es war tatsächlich noch nicht so da. Deswegen auch, ich hatte ja den Workshop schon erwähnt, den allerersten, den ich da mit Patrick Heige gemacht habe. Wo sich die Studierenden sehr geöffnet haben. Also die haben, das war eine tolle Erfahrung, dass sie gesagt haben, ich kann in diesem Kontext Uni über so etwas sprechen, Das ist der Wahnsinn. Und das ist eine ganz andere Atmosphäre dann gewesen im Seminar, ab dem Moment, wo man die als Expertin adressiert hat zu einem Thema, das sonst an der Uni keine Rolle spielt. Mhm. Und jetzt dürfen sie darüber ihre Kenntnisse mitteilen und darüber irgendwie kompetent diskutieren. Und dann kommt's wirklich, dann kitzelt sich das heraus, dass sie sagen, also das erste Mal in Kontakt mit Geschichte kam ich über Spiele. Meistens sowas wie Assassin's Creed, ne, oder Anno. Das war mein erster Kontakt mit Geschichte. Das war meine Faszination, die geweckt wurde, über Spiele. So, das ist auf Studierendenseite. Dann gehe ich in die Schule rein und die Schülerinnen blühen auf, sobald du Spiele anmachst. Und vor allem auch Spiele mit geschichtlichem Kontext. Also ich habe lange Zeit mit Patrick zusammen die Discovery-Touren gemacht, in denen du ja in eine andere Zeit irgendwo eintauchst. Wir wissen alle, das ist Illusion. Aber dennoch, für die Schülerinnen ist das eine ganz eigene Erfahrung. Und die, also das ist jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, aber die Augen strahlen. Ja. Ne? Und auch da die Erfahrung, sie öffnen sich und dann fangen sie an, tatsächlich zu skandieren, zum Beispiel, wenn Patrick mit seinem PlayStation, fangen die richtig an. Du siehst die Begeisterung. Und diese Begeisterung versuche ich in all meinen Aktivitäten zu vermitteln. Und dass sie da dranbleiben und dass wir das nutzen, als etwas, also als etwas Fruchtbares nutzen und nicht darüber hinwegsehen. Und was du sagst, also das findet nicht immer Gegenliebe dabei, aber genau deswegen muss man das positiv und kontinuierlich weiterführen und dann wird's glaube ich besser. Und je mehr es von uns gibt, desto besser ist es da.
Wie war es denn bei dir? Also wo war denn bei dir der Moment, wo du über Spiele womöglich gemerkt hast, oi, das ist tatsächlich interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie Geschichte in Spielen dargestellt werden?
Tatsächlich über die ersten Anfragen zu Abschlussarbeiten.
Ach Quatsch, ja.
Ja, ja, klar, dass man dann sagt, darf ich darüber arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja klar, und dann probiert das mal. Und dann, dann musste ich ja quasi auch kompetent werden. Ja. Und das ging dann relativ schnell und auch gut. Und man merkt, also ich hatte dann teilweise, ich arbeite auch im Bereich Frühe Neuzeit, also auch epochale Eingrenzungen, in der ich arbeite. Und da bestellt man ja auch häufig Bücher. Und der Moment, wo ich gleich viele Bücher im Bereich Game Studies und Geschichte und Games bestellt habe, wie eben frühe Neuzeiten, es gibt ja auch Überschneidungen. Ab dem Moment habe ich gemerkt, irgendwie ist da was los und da bleibst du wohl dabei. Ich habe früher gespielt, also ich habe, was weiß ich, so Dinge wie Half-Life, Command & Conquer und sowas oder Flugsimulator oder ja, Lara Croft und der ganze Kram, was man da früher so gespielt hat. Wir haben ja neulich auch hier, du hast Resident Evil, hast du was gepostet. Das ist auch, damit bin ich natürlich auch so ein bisschen aufgewachsen, aber ich war nie so wirklich der extreme Gamer, dass ich das so viel gemacht habe. Dann hatte ich eine lange Pause und dann hat's quasi jetzt während meiner Dozententätigkeit hat's wieder eingesetzt. Und das ist sehr, sehr spannend, dieser Moment, weil ich dann auch gemerkt habe, wie viel eigentlich passiert ist. Und ich habe gemerkt, wie präsent das auch ist bei den Jugendlichen, bei den Studierenden. Viel präsenter noch als bei uns früher, glaube ich. Und dass es halt auch noch viel präsenter bleibt, ne? Das ist, glaube ich, der Punkt.
Ich bin wirklich überrascht auch von der Antwort, weil ich bei diesem Engagement, ne, und bei dieser tiefen Kenntnis, also davon ausgegangen bin, er wird auf jeden Fall erzählen, alles klar, ich habe früher als Kind Age of Empires 2 gespielt, ne, die historische Kampagne, Johanna von Orléans, und damit war die Faszination geweckt. Aber dass das so ein, also relativ, also kürzlich sozusagen in deinem Leben passiert ist, das ist ja hoch faszinierend.
Aber da siehst du, wo das, also das hat mich richtig gepackt, ne, wenn man das so ausdrücken kann. Und das war wieder, also wenn er es hört, nachher wird er rot anlaufen. Aber Patrick, der gesagt hat, schau dir das mal an. So, und die Discovery-Touren, die kannte ich ja vorher nicht.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das hat mich so gepackt, du machst es an, ne? Also das Gefühl kenne ich ja noch. Du machst es an und dann tauchst du da ein und denkst, was ist da für ein Potenzial drin? Warum macht da niemand was zu?
Ja.
Ne? Und wie schade ist das? Und du musst es halt kompetent einfangen. Ne? Du kannst sie nicht einfach das spielen lassen. Das funktioniert nicht. Du musst da was drumherum legen, auch Aufträge und so weiter. Aber da hast du recht. Und ich habe dann ja schnell angefangen, auch zu versuchen zu vernetzen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich einfach so interessiert bin an der Sache. Und dann kam ich ja relativ schnell auch in Kontakt mit zum Beispiel Indie-Studios und so weiter und habe gemerkt, was für eine fantastische Arbeit, die leisten und wie wichtig das ist. Und auch das ist ja ein Phänomen, was jetzt nicht noch schon so ganz so alt ist, ne? Auch dass es so präsent ist. Also jetzt Playing History oder Paint Bucket, tolle Studios. Und habe gemerkt, was die für wichtige Arbeit leisten. Und aber auch, dass man da in Kontakt bleiben muss. Mhm. Also auch da, dass man da von historischer Seite mitarbeiten muss und das auch zeigen muss, dass man offen ist für Mitarbeit. Genau, also eigentlich hast du vollkommen recht, das ist etwas, was mich gepackt hat und dann jetzt aber auch nicht mehr loslässt, also seit 2,5, 3 Jahren. Und ich bin dann ja auch in den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele eingetreten, auch einfach so ein bisschen aus Jux und Tollerei. Und mittlerweile bin ich ja da im ZK, also im Vorstand auch mit. Und irgendwie merkt man daran, dass mich das nicht mehr loslässt.
Ach, faszinierend. Also das bedeutet, also da tut sich jetzt diese Welt also auf, du entdeckst sie für dich selbst, du arbeitest dich da voller Enthusiasmus und Engagement rein und siehst so viele Möglichkeiten, wie man über dieses Medium und das die Beziehung zu historischen Schauplätzen sprechen könnte. Und dann frage ich mich, hast du bei dieser Auseinandersetzung und bei diesem begeisterten Reintauchen dann auch die Spiele entdeckt, die, ich sag mal, so ein bisschen auf der dunkleren Seite der Geschichte unterwegs sind, und zwar in dem Sinne, dass sie zum Beispiel ganz bewusst und offensiv solche Marketingfloskeln wie Zeitreise und sowas benutzen, um Spielerinnen und Spieler zum Kauf zu überzeugen und damit ein Versprechen aussprechen, was sie gar nicht halten können, oder die zum Beispiel mit historischen Geschichtsbildern werben, aber dann stellt sie heraus, naja, das ist vielleicht doch sehr viel mehr politisch gefärbter, als man eigentlich in einem Geschichtsbuch nachlesen könnte. Bist du auch auf diese Spiele dann gestoßen und was haben die mit dir gemacht? Also mich interessiert, wie du dann damit umgegangen bist mit diesen Titeln, die Geschichte entweder eben als diese Marketingfloskel benutzen und da steckt wenig dahinter, oder die, ich sag mal, ne, ein zum Beispiel weißes Mittelalter propagieren an Stellen, wo man das eigentlich gar nicht historisch halten kann. Wie bist du diesen Spielen begegnet?
Ja, tatsächlich ist es ja da genau der Punkt, dass du an Orten wie der Universität oder der Schule dann sowas wie Game Literacy oder auch Medienkritik lernen solltest. Und welchen besseren Weg gibt es, als so etwas wie ein Spiel zu nehmen und die Schülerinnen dann selbst entdecken zu lassen, was da schräg ist. So, also das ist der beste Lerneffekt, den du dir vorstellen kannst, Schülerinnen und Studierende, dass du sagst, du führst die dahin, dass die merken, dass da was schräg ist, dass man es analysieren muss, dass man es auch öffentlich kritisieren darf und muss, gerade auch bei so großen Spielen, und dass man selbst in so diese Fallen rein tippt. Also gerade du hast es ja gesagt, die Zeitreise ist ja ein sehr beliebtes Motiv, aber genau die bietet sich an, um zu zeigen, hallo, da wurden gerade mal irgendwie 2 Jahrhunderte in ein kleines Spielchen reingedrückt, oder da wurden sehr viele Sachen ausgelassen. Also wir hatten, glaube ich, bei unserem Interview auch über Anno gesprochen. Ja, ne? Ja. Also so ein zentrales Thema wie Sklaverei auszulassen, ist sehr, sehr kritikwürdig, und da muss es immer mehr kritische Stimmen geben, damit sich da auch was verändert. Also auch denen bin ich begegnet, und gerade auch im Bereich, was weiß ich, Genderbilder. Ich habe gerade eine Abschlussarbeit betreut eben zu Assassin's Creed Valhalla, und da ging es ganz konkret über Genderbilder und aber auch Stereotype und popkulturellen Einflüssen. Und da merkst du dran, okay, da hast du was geweckt. Was wir in Geschichtswissenschaft ja immer wecken wollen, Quellenkritik. Und wenn du das auch bezogen auf Spiele hinbekommst, dann erreichst du sehr viel. Also so eine generelle Medienkritik auch in der Schule durchzusetzen. Und gleichzeitig, das ist der Punkt, bin ich dafür, diese Faszination für Spiele, die da auch dadurch kommt, trotzdem ernst zu nehmen. Also die werden nicht damit aufhören, mit Zeitreisen zu werben, weil das ist, was den Mensch irgendwie anspricht. Ne? Und du musst dann aber quasi dann dazu führen, dass die Leute selbst auf den Gedanken kommen, dass das natürlich manchmal auch Quatsch ist. Und wenn du dann den weiteren Schritt gehst und sagst, man kann das jetzt auch wirklich analysieren und herausstellen, dann ist natürlich was Gutes gewonnen. Und wenn du dann, ich hatte auch bei einigen Veranstaltungen auch schon Kontakt mit Ministerien und so weiter, wenn du dann noch sowas wie Bildungsprogramme hinbekommst oder Spiele, die darauf direkt eingehen und das Rahmen, dann hast du natürlich sehr viel gewonnen. Jetzt nicht mit geschichtlichem Hintergrund, aber zum Beispiel Leons Identität, also so ein Abschweifen im rechten Bereich oder sowas. Es gibt ja mittlerweile so viel spannende Spiele in dem Bereich, die das ganz bewusst ansprechen und das dann auch dann in die Klassenzimmer hoffentlich bringen. Also ich denke einfach, man muss diesen kritischen Geist fördern. Das ist ja generell unsere Aufgabe an der Uni auch an sich.
Guckst du dir auch an, wie der Spielejournalismus über diese Spiele spricht, oder gehst du vor allem dann, ne, du guckst dir das Spiel an und entwickelst dann die eigenen Gedanken und beginnst das selbst zu thematisieren in den Hörsälen, oder interessiert dich auch dieser Diskurs drumherum?
Auch der Diskurs drumherum. Ja. Deswegen suche ich auch den Kontakt. Ne? Also das finde ich sehr wichtig, den Kontakt auch zum Spielejournalismus. Und wir haben im Arbeitskreis ja auch Journalisten dabei, was ich sehr fruchtbar finde, weil gerade so eine Offenheit für unterschiedliche Personengruppen, Berufsgruppen aber auch, ist so wichtig, weil wieder der Dialog so wichtig ist. Also du kannst viel aufeinander rumhacken, aber zusammenarbeiten geht manchmal einfacher. Ja. Ne? Deswegen freut es mich auch, wenn irgendwie aus dem Spielejournalismus halt Anfragen kommen, damit man ins Gespräch miteinander kommt. Oder auch Anfragen kommen aus dem Bereich der Studios. Also ich hatte ja auch schon Interviews mit zum Beispiel Maxime Durand, also aus Ubisoft, aus den Studios, einfach um das Gespräch zu suchen, um auch irgendwie den Finger in die Wunde zu legen und einfach mal so ein bisschen zu kitzeln, was denn da als Antwort kommt. Und es kommen tatsächliche Antworten, ne? Kann man sich angucken auf YouTube. Mhm. Die nehmen darauf ja auch Bezug. Also ich habe Kontakt, ich lese auch aktiv, also gerade wenn es neue Spiele gibt. Neulich kam es ja bezogen auf Serious Games eine große Diskussion auch über das Thema Flucht und Vertreibung, wie das verarbeitet wird. Und ich finde es super wichtig, dass gerade im Gaming-Journalismus da dann auch miteinander gesprochen wird, auch mit Expertinnen gesprochen wird, damit man eben verhindert, dass der Dialog ausbleibt und dann wirklich auch historisch problematische Dinge vermittelt werden über Spiele. Ne?
Mich würde mal brennend interessieren, wie gefällt dir denn dieser Diskurs? Also das Niveau, auf dem der geführt wird, die Qualität der Beiträge. Wie ist denn so dein Eindruck? Also sagst du, okay, wir haben einen Spieljournalismus, der damit sehr gut umgehen kann mit Themen dieser Art, einer, der sich vielleicht in diese Richtung entwickelt, oder gibt es da viele weiße Flecken? Wie sieht so deine Perspektive darauf aus? Also ignoriere, dass ich auch aus dieser Welt bin. Mich interessiert das, also wirklich ganz, also ganz aufrichtig interessiert mich das.
Ja, also es ist ganz, du hast es angesprochen, also ich finde es ganz wichtig, dass es, ein Diskurs zeichnet sich dadurch aus, dass es unterschiedliche Stimmen gibt, das gibt es auch in dem Bereich, auch unterschiedlich qualitative Stimmen, das Wichtige ist, dass es sich eben auch die Waage hält, also es gibt ja auch auf Seiten von Content-Creatern wirklich Leute, die Quatsch erzählen, kann ich hier auch offen sagen, die auch trotzdem sehr viel Einfluss haben, so, und das finde ich sehr, sehr gefährlich, deswegen ist es super wichtig, dass es unterschiedliche Stimmen gibt und dass gerade auch die kompetenten Stimmen angehört werden und eine Position haben, auf der sie weitermachen können. Also dass es auch gefördert wird. Also alles, was an zum Beispiel, es gibt ja auch einige Podcasts auch passiert und so weiter, die kompetent mit dem Thema umgehen, finde ich super wichtig und immer unterstützend wird. Also das ist sehr wichtig. Aber ich meine, da hast du auch, wie in allen Bereichen, große Unterschiede dessen, was vermittelt wird und ja, es ist dann wichtig, dass quasi auch eine große Teil der Öffentlichkeit auch guten Spielejournalismus präsentiert bekommen. Und es gibt ja auch tatsächlich, was ja gut ist, im Feuilleton sehr viel Spielekritik auch, auch sowas wie im Spiegel und so weiter. Und das finde ich schon, das ist schon ein guter Schritt. Und wenn wir da jetzt auch noch dann immer Kompetenz voraussetzen können, ist das was Schönes.
Das ist nur so eine kleine Nebenstraße, aber ich habe ja vor einiger Zeit mal dieses Projekt Archeogames gehabt, wo sich das alles drehte um Archäologie und Videospiele, und das war so ein Leidenschaftsblock, noch lange vor Okay Cool gab's den, und den habe ich ja so ein bisschen für mich selbst an die Wand gefahren, weil ich mich damals da völlig übernommen habe mit den Selbstansprüchen und der Menge an Output. Also ich hatte das schon mal an anderer Stelle erzählt, aber ich weiß nicht, ob du das weißt, deswegen ich hatte da eine Festanstellung noch bei GamePro und habe dann aber aus Leidenschaft dieses Projekt da betrieben, habe dann nach Feierabend dann immer noch dort Artikel und so geschrieben, bis zur Spitzenzeit, wo dann jeden Tag mindestens ein Artikel auf diesem Blog erschien. Und es war wirklich Kolumnen, Reportagen, Podcasts und so weiter. Habe mich völlig übernommen und damit so ein bisschen mich ausgebrannt, was das angeht. Und jetzt sitze ich hier vor meinem Okay Cool Projekt und es klafft seit Beginn dieses Projekts vor über 3 Jahren eine Lücke, die sich genau um dieses Themenfeld dreht, nämlich Spiel und Geschichte. Und das ist nach wie vor eine so große Leidenschaft von mir. Aber diese Erfahrung aus der Vergangenheit, ich habe richtig Hemmungen, dieses eine Format endlich für mich zu finden und zu sagen, so, alles klar, hier ist jetzt dieses Format, da ist es wieder Geschichte und Videospiele und ich bin auch dabei. Das führt nirgendwo hin, aber ich sitze die ganze Zeit davor und denke mir, ach, ich würde so gerne was konzipieren, was genau wieder in dieses Themenfeld reingeht, aber ich habe noch so ein bisschen aus der Vergangenheit diese Hemmung drin.
Ja, aber dann arbeite mit Leuten zusammen. Also das ist das ja, was ich auch mache. Ich suche mir immer Leute, die noch meistens viel kompetenter sind als ich, und mache dann Dinge zusammen. Ich organisiere sehr, sehr gerne. Aber du wirst selten sehen, dass ich jetzt ganz allein agiere. Ja. Ne? Also du bist ja auch dann sehr gefordert. Ich meine, wenn du was ist das für ein Output?
Das war absurd.
Also. Das ist der Wahnsinn. Also das geht nicht. Ich meine, wir haben beide immer noch sehr, sehr viel zu tun und auch Output und auch unterschiedliche Sachen. Aber man muss ja auch auf sich selbst irgendwo gucken. Aber was ich ganz viel und sehr, sehr gern mache, deswegen bin ich auch sehr gerne im Arbeitskreis, ist zusammen Dinge entwickeln. Mhm. Wir haben jetzt gerade zum Digital Remembrance Game, die Kinder vom Bullenhuser Damm, eine Gedenkstätte in Hamburg, haben wir eben angefangen, oh, lass uns was zusammen machen, und haben angefangen, dann eben zusammen einen Twitch-Stream zu machen und halt unterschiedliche Stimmen zu hören. Das ist dann für jede Person übersichtlich vom Aufwand, außer für die Person, die es organisiert, aber das mal nebenbei. Dass man irgendwie versucht, das zusammenzubringen und dann gar nicht so gefordert ist, dass man alles immer selbst liefern muss, sondern dass man sich die Expertise auch mit rein und Twitch-Stream gemacht und jetzt erscheint am 20. Dezember, glaube ich, das verschriftlich im LAG-Magazin. Cool. Also man, es, was ich immer mache, es baut sehr schön aufeinander auf und ich versuche immer dann irgendwie so ein Output daraus zu haben, damit die Arbeit irgendwie auch verschriftlich ist. Und das ist schön jetzt. Oder diese Vortragsreihe Games in der historischen Forschung und Bildung mache ich mit Matthias Herrmann und Martin Reimer zusammen von der TU Dresden. Dann teilen wir uns das so ein bisschen auf. Aber die eigentlichen Stars sind natürlich die Gäste. Und da haben wir dann völlig unterschiedliche Institutionen, auch sehr unterschiedliche Bereiche. Und ich meine, was wir machen müssen, ist eben moderieren. So und so ein bisschen natürlich organisieren. Aber man sieht, wie viel Interesse das wiederum weckt, weil das Thema so wichtig ist. Also das ist ein Weg, den ich so für mich gefunden habe, dass ich sage, ich suche mir immer interessante Leute, mit denen mache ich das gerne zusammen. Und im Arbeitskreis funktioniert das sehr gut. Also wenn du mal Lust hast, wir können auch mal was zusammen machen. Sehr, sehr gerne.
Ich nehme diese Anregung einmal mit.
Interview hier, Interview da und dann können wir nochmal zur Geschichte was machen.
Da freue ich mich sehr. Ich habe nur gedacht, ich erzähle das hier einfach mal, weil ich hatte das Gefühl, du bist der richtigen Person, der ich das einfach mal so dahin erzählen kann und ich habe es nicht bereut. Also erstmal vielen Dank für die ermunternde Antwort. Ich muss mir da Gedanken machen. Ich muss mir in mein Kämmerchen setzen und überlegen, weil ich habe da so Lust drauf und Leute da draußen haben Lust da drauf und ich glaube, es ist auch wichtig, sowas zu machen und ja. Apropos...
Da muss ich noch mal einhaken.
Ja, bitte.
Weil du hast ja auch, das ist ja auch was Politisches.
Ja.
Ne? Also ich weiß ja, du hast, also gerade wieder Anno, ne? Das ist unfassbar wichtig, gerade aus dem Bereich Frühneuzeit auch, aber auch eben Games, das zu thematisieren und da auch ein Echo zu kriegen. Ich weiß, das Echo ist ja auch immer nicht einfach zu ertragen, aber es ist politisch hochwichtig, um die Diskussion über Games eben auch zu führen und auf einem kompetenten Level zu führen. Also es ist nicht nur, dass man sagt, wir haben keine Zeit, sondern man hat natürlich auch eine Rolle und eine Verantwortung dabei, das zu tun. Und du bist ja auch einer, der das kann. Ne? Und das ist so... Wir bemühen uns irgendwie alle. aber das ist so... Also man muss immer auch sehen, was für eine Relevanz das hat und was für eine Verantwortung, weil das wird gelesen, das wird geschaut, das wird gehört. So, und das wird immer was bewegen.
Ja, ich muss da immer dran denken, das war so, also diese Anno-Sache, das war ja wirklich, also das war mir ein so wichtiges Thema und da gab es viel Zuspruch und aber auch viel Kritik an der Kritik selbst. Und ich weiß noch, da gab es so einen Moment, da hat Felix Zimmermann, den du ja auch kennst, der bei der Bundeszentrale für politische Bildung mittlerweile arbeitet, aber eben seinen Doktor gemacht hat in diesem Themenfeld eben Geschichte und Geschichtsdarstellung in Spielen. Und er hat eine Doktorarbeit geschrieben und die wurde auch abgedruckt. Und in der Doktorarbeit, die habe ich mir gekauft, das Buch, richtig dicker Band. Und da behandelt er exemplarisch den Diskurs eben rund um Spiele und Geschichtsbilder und Geschichtsdarstellung. Und dann kaufte ich mir dieses Buch und ich fragte mich so ein bisschen, ob er mich da irgendwie mit aufgegriffen hat, weil das fällt genau in das Thema rein. Und dann dachte ich so, oh Gott, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst. Und dann habe ich hinten ins Verzeichnis reingeschaut, ins Literaturverzeichnis und sah dann schon, verdammt nochmal, da steht mein Name, er hat irgendwas von mir zitiert. Und dann habe ich vorgeblättert zu der Stelle und dann hat er auch, das war so, dann hat er so einen Absatz geschrieben, in der er von meiner Kritik an Anno erzählt und das hat mich erstmal super gefreut, da so, oh, wie cool, ich stehe in der Doktorarbeit drin. Und dann stand da aber in diesem Absatz sowas sinngemäß wie, die Kritik von Schott greift allerdings zu kurz. Und es war so, oh Gott, es steht jetzt in diesem Buch und ich bin der schlechteste Mensch der Welt. Also, liebe Grüße an Felix Zimmermann, ich mag ihn wirklich sehr. Da habe ich nur so gedacht, oh Gott, es tut mir so leid, ich habe zu kurz gegriffen.
Ach, das will ich so gar nicht auffassen. Da komme ich jetzt von der Uni-Seite, ne, um die Ecke. Es greift zu kurz heißt, es ist die wichtige Basis geschaffen.
Ach, sehr
es ist
gut.
Diskussionsanlass geboten, aber er hat noch etwas hinzuzufügen.
Ja, sehr gut.
Und dieses, ich habe noch etwas hinzuzufügen, ist ein Phänomen, was in Akademia sehr präsent ist. Also du kennst es wahrscheinlich, dass man als Fragen meistens bekommt, ja, ich habe in dem Bereich selbst schon mal gearbeitet, ist auch gar keine Frage, ist eher so ein Kommentar. So, das ist die Hauptfrage, die bei uns immer kommt und das ist in Geschichtswissenschaft ja auch. Ja. Aber es ist wichtig, dass es als Diskussionsauftakt genommen wird. Ja. Und ich kann dir ja auch verraten, ich meine, wir hatten deine Texte auch im Seminar, wir haben die auch diskutiert.
Oh Gott,
und die Studierenden können
Stuhl.
Ja. Nein, die diskutieren. Also es ist so wichtig zu zeigen, dass Meinungsbildung überall stattfindet. Ja. Und dass es auch wichtig ist. Und du musst ja auch gucken. Also ich habe Felix Schinken auch und Felix ist ein brillanter Forscher. Und es freut mich, dass er jetzt an so einer Stelle ist wie die Bundeszentrale für politische Bildung, wo er wirklich an der Schaltzentrale ist und Sachen bewegen kann. Und gerade jemand wie Felix ist genau da richtig. Ja. Aber in so einer Dissertation ist es ja auch immer wichtig, dass du zeigst Lücken, dass du zeigst, okay, wo geht's weiter, was kann ich hinzufügen. Deswegen sind unsere Bücher ja auch immer so dick. Aber lesen, Felix' Buch wird gelesen, das ist schön, und es wird sehr viel gelesen. Aber meistens lesen nicht alle 700 Seiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man das in unterschiedlichen Formaten vermittelt. Also ich will dem wirklich positiv zureden. Das ist kein Negativ.
Nein, es war...
Das ist mir ganz wichtig. Und wie gesagt, auch Gruß geht raus an Felix. Er hat wirklich die Forschung auch geprägt durch das Buch. Also in jeder Diskussion kommt jetzt diese große Frage, die auch zurückkommt zu den Zeitreisen vorhin. Ja. Authentizität, wie wird das geführt? Und in jeder Diskussion kommt, es geht jetzt darum, das Gefühl von Authentizität. Atmosphären, genau. Und alles zusammen. Und das hat die Diskussion so nach vorne gebracht, auch übrigens in der Schule. Also wenn du mit den Schülerinnen darüber sprichst, dass du sagst, ihr taucht da ein, ne? Aber auf eine andere Art und Weise, als zu sagen, das ist jetzt eine Zeitreise, sondern ertappt euch mal dabei.
Also mir ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, es ging nicht um ein verletztes Ego meinerseits, sondern es ist, habe ich dann in diesem Moment gemerkt, hat eine andere Qualität in einem Buch zu lesen, greift zu kurz als in einer Online-Kritik. Und es war so, oh Gott, er hat ja auch nicht geschrieben, es greift angenehm kurz, sondern es greift zu kurz. Dann dachte ich so, oh Gott, es steht in diesem Buch. Aber ich habe mich so gefreut. Ohne Witz, ich habe das fast in Gänze gelesen. Das ist ein Riesenschinken, aber es ist ja genau mein Themengebiet. Und ich fand das hochinteressant. Also ich habe das so gerne gelesen. Naja, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ach so, genau. Also kurz am Rande, bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme. Ich find's toll zu hören mal wieder, dass die Arbeit, die man so im Kämmerlein macht, auch in meinem Kämmerlein, dass sie tatsächlich auch nachhaltig Menschen so erreicht. Weil manchmal bekommt man ja doch das Gefühl, man schreibt Dinge, man macht sich Gedanken. Das wird gelesen, konsumiert, es gibt Reaktionen und dann wird es mehr oder weniger vergessen. Aber wenn dann immer noch so ältere Dinge auch kursieren und diskutiert werden, das ist ja was richtig Schönes. Das ist ja was wirklich richtig Schönes.
Ja, und das ist wichtig, dass man zeigt, das ist schon länger auch in der Diskussion. Und ich meine, Anno ist ein sehr gutes Beispiel für Lehrveranstaltungen, weil man da wirklich sehr schnell und sehr gut zeigen kann, wo das Problem liegt und wo die Verantwortung von uns allen liegt und wo auch die Verantwortung für Studios liegt. Und wenn du dann eben sagst, man hört unterschiedliche Stimmen an, ist das wirklich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ja. Und das zeigt denen direkt die Relevanz. Das zeigt jedem die Relevanz, warum man über Spiele sprechen muss, also ohne Flachs. Ja.
Über Spiele sprechen, genau. Die Frage, die sich da geradezu aufdrängt, ist, liebäugelst du auch manchmal, weiß ich nicht, proaktiv dich anzubieten als Kolumnist bei klassischen Spiele, Pressmedien und sowas mit dem Hintergedanken? Und deswegen frage ich, die Botschaft vom Einfluss, ne, von Spielen auf unsere Geschichtsbilder an ein noch größeres Publikum zu bringen oder zumindest deine Expertise anzubieten, wenn es um Einordnung von Spielen oder sowas geht. Also ist das so ein Sprung, der dir reizvoll erscheint oder sagst du, nö, alles klar, ich fühle mich sehr wohl damit, an der Basis zu arbeiten, ne, an der Universität mit den Schulklassen gemeinsam, aber jetzt nicht unbedingt direkt im Austausch mit den Konsumenten, Konsumentinnen da draußen?
Also ich bin sehr offen immer für Formate und wenn Leute mich ansprechen, ich mache auch meistens mit, wenn es mich interessiert, auch vom Format. Und wo ich beitragen kann, trage ich bei. Ich habe halt nicht viel Zeit, wie wir alle, darüber hinaus. Und ich muss immer gucken, dass ich das irgendwie einteile. Aber wenn ich angefragt werde, jetzt neulich gab es ein MDR-Interview zu eben Spiele in der Schule, wo ich denke, das lesen die Leute, das ist wichtig, das zu zeigen als Thema. Oder es gab ein Interview von Deutsche Welle, was ich sehr schön fand, auch zu Zeitreisen tatsächlich, wo ich auch gesagt habe, hallo, also im Zuge der neuen Assassin's Creed des neuen Assassin's Creed-Spiels und so weiter. Ich bin da immer offen als Gesprächspartner und ich finde das wiederum wichtig, dass man offen ist und das zulässt, weil, wie gesagt, wir müssen miteinander auch kompetent darüber sprechen. Ob ich selbst da jetzt viel schreiben könnte, weiß ich nicht. Also ich kann das nicht einschätzen, aber ich bin, wie gesagt, als Angebot, ich bin immer offen für Interviews und ich habe zum Beispiel jetzt, kann man ja glaube ich sagen, die Datenbank Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur ist für mich eines der zentralen Schnittstellen, zentralen Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, in Uni, in Schule, aber auch in Öffentlichkeit, um sich über die Relevanz des Spiele zu interessieren. Und da habe ich jetzt auch, und das freut mich sehr, ich fühle mich auch sehr geehrt, da werde ich auch etwas beitragen dürfen.
Cool.
Also auch das mache ich sehr gerne. Ich bin dann immer offen, also wenn die Gelegenheit sich gibt, Aber ich muss eben auch auf meine Zeit gucken. Ja. Das kennst du ja sehr gut. Also.
Und wie sieht's mit Spieleentwicklung aus? Ich meine, der mögliche, also Job ist vielleicht zu groß, aber die mögliche Tätigkeit als historischer Berater, die schreit ja geradezu nach dir. Ist das was, mit dem du aktiv flirtest, oder ist auch das etwas, wo du sagst, so alles klar, Schleppnetz ist ausgefahren, wenn was hängen bleibt, ich nehme es an, wenn die Zeit da ist, aber ist jetzt keine Ambition?
Also ich mag meinen Job an der Uni sehr gerne. Aber es ist natürlich auch schon so, ist auch noch nicht so, dass es noch nicht vorgekommen ist, das Angebot. Aber ich bin sehr gerne an der Uni und ich kann hier sehr viel bewegen von einem Ort her, der sich vor allem der Lehre verschreibt. Mhm. Und der natürlich auch sehr viele Lehrkräfte ausbildet. Und da sehe ich mich sehr verbunden mit. Und ich sitze hier sehr gut in meinem Stuhl, gerade auch in Oldenburg. Und ich arbeite ja, wie gesagt, auch noch in einem Drittmittelprojekt zu einem ganz anderen Themenbereich. Ich bin aber immer offen, wie gesagt, für Beratungstätigkeiten. Oder was ich auch mache, ist eben, oder auch anbiete, ist, dass ich so Spiele teste. Ne? Spiele teste an der Uni oder Spiele teste in den Schulen. Das biete ich auch gerne an. Aber jetzt hier meinen Mantel an den Nagel zu hängen, daran... Das kann ich im Moment noch nicht, will ich auch nicht. Aber ich bin sehr gerne bereit, zu helfen, wo ich kann.
Ja.
Gerade bezogen auch auf frühe Neuzeit jetzt, was ja auch ein Fachkontext ist, in dem ich stehe. Ja. Das mache ich sehr gerne. Aber mehr kann ich nicht leisten, glaube ich.
Das klang so, als hättest du tatsächlich ja auch schon konkrete Anfragen bekommen. Ist das so, also höre ich das richtig?
No comment.
Okay.
Ja, kannst du, das wird dir ausgezeichnet. Ja, das kann ich, also kann ich nichts zu sagen, aber es ist natürlich genau der Punkt, dass ich das genauso sehe wie du. Es ist wichtig, dass auf diesen Positionen wie historische Beratung und so weiter und Begleitung ja auch von Spielen, dass da Menschen sind, die ausgebildet sind in Geschichtswissenschaft, vielleicht auch schon darüber hinaus, die auf jeden Fall bereits einen Master gemacht haben oder so oder auch gleichzeitig schon Erfahrung gemacht haben in Studios. Was ich sehr schön finde, ist zum Beispiel, dass in Indie-Studios zum Beispiel möglich ist, auch für Studierende Praktika zu machen. Sowas ist zentral, super wichtig, weil die dann die Kompetenzen da reinbringen können in die Studios. Also das ist mir sehr wichtig und ich glaube aber auch, dass man da bemerkt, dass es mehr in die Richtung geht. Also wenn du jetzt auch bei den großen Studios guckst, da sind ja jetzt schon immer Personen, die da wirklich für verantwortlich sind, dass man so einen Kontext hat. Oder auch die eben in anderen Institutionen, auch an den Unis, arbeiten und beraten. Also jetzt gerade beim neuen Assassin's Creed haben die sich natürlich sehr viel Beratung reingeholt, was, wie wir wissen, natürlich auch immer zur Rechtfertigung dient. Aber diese Personen sind sehr gut in ihrem Gebiet. Mhm. Die sind sehr gut und man sieht, dass die Beratung fruchtet. Und ich finde, das ist etwas, was sehr wichtig ist. Und das wird mehr werden, hoffe ich sehr. Mhm.
Apropos Spielen, wie viel Zeit hast du denn selbst eigentlich, all diese Spiele zu spielen? Weil, also, selbst wenn man sich nur konzentriert auf Spiele mit historischen Schauplätzen, es erscheint ja einfach so viel. Es erscheint so viel. Selbst mir, der quasi, also, einen Großteil seiner Arbeit dafür einräumen könnte, hat Schwierigkeiten, Übersicht zu behalten. Wie sieht's denn bei dir aus? Bist du ein Mensch, der dann vor allem, ich sag mal, aus den Sekundärquellen herauslebt, also quasi sich das von außen ansieht und dann darüber nachdenkt? Oder versuchst du auch wirklich, also, all das zu spielen?
Genau andersrum, würde ich, glaube ich, fast sagen. Das mache ich aber auch in meinen Lehrveranstaltungen immer so, dass ich sage, dass die Studierenden zum Beispiel die Quellen zuerst lesen sollen. Mhm. Erst sich selbst so ein Bild verschaffen und dann zu lesen, was haben die Leute drüber gesprochen. Und das ist ähnlich bei Spielen, da gehe ich ähnlich vor, dass ich sage, ich habe den Anspruch für mich, die Spiele, über die ich versuche, kompetent zu reden, auch zu spielen und erstmals auf mich wirken zu lassen und mir selbst auch, ich mache mir auch Notizen zum Beispiel, wenn ich spiele, was jetzt total doof klingt, weil mein Spielerlebnis und so weiter, aber ich mache mir dann Notizen oder sage mir irgendwelche Sprachnachrichten. Einfach so, um die Eindrücke einzusammeln und dann gehe ich über und gucke, was haben andere Leute darüber gesagt. Und das finde ich sehr wichtig. Und ich mache ja auch Fortbildung für Lehrkräfte, wie gesagt, und da schlage ich quasi auch nur Spiele vor, die ich zum einen gespielt habe und zum anderen, wenn möglich, schon im Klassenraum zum Beispiel getestet habe. Das ist natürlich der Fall und ich bin ein großer Fan davon, dass das dann meistens, wir benutzen jetzt den Begriff Serious Games sind, dass das meistens Point-and-Click-Adventures sind oder sowas. Also etwas, was du dann auch in kürzerer Zeit durchspielen kannst. Aber ich würde diese Spiele zum Beispiel nie empfehlen, wenn ich sie nicht gespielt hätte. Die größeren Schinken, da stoße ich an meine Grenzen. Da hast du natürlich vollkommen recht. Vor allem auch, weil ich manchmal natürlich auch des Spielens willen sehr gerne spiele. Ja. Also was weiß ich.
Ja. Ja.
Ich gebe das ja immer zu, dass ich auch Call of Duty und Battlefield gerne, also spiele. So, und das ist halt wichtig, dass man beides hat. Oder God of War zum Beispiel, wo da ja auch viel, also da ist ja auch viel drüber zu sprechen. Das kommt halt auch nicht zu kurz. Also mein Anspruch ist es schon zu spielen, aber selbst, du hast es angesprochen, ich habe nicht so viel Zeit. Und meistens spiele ich dann eben, darf man das hier im Format sagen?
Na, also alles.
Halt, nachts tatsächlich, dann irgendwie fange ich um 11 an, um nochmal einen Kopf frei zu kriegen und spiele dann bis spät. Das ist übrigens auch die Zeit, in der ich die Videos schneide und sowas.
Sehr ja, sehr gut. Jetzt muss ich mal konkret nachfragen. Was war denn das letzte Spiel mit irgendwo historischem Schauplatz, irgendwo in diesem Feld, das dich richtig begeistert hat?
Tatsächlich, und das ist, ich meine, das ist jetzt auch keine Überraschung, ist Spuren auf Papier. Spuren auf Papier ist ja auch eins dieser Serious Games, aber ich finde das fantastisch deswegen, weil es wirklich von der historischen Seite gut bearbeitet ist und von der ja, von der Entwicklungsseite. Also die haben toll zusammengearbeitet und nicht zuletzt, es hat ein bisschen Lokalkolorit.
Ja.
Die Gedenkstätte Venen ist tatsächlich hier in Oldenburg.
Ja.
Ne?
Ja.
Weiß man gar nicht, aber tatsächlich ist diese Gedenkstätte Venen hier in Oldenburg. Ich habe da eine Zeit lang, bin ich da jeden Tag dran vorbeigefahren mit dem Bus. Und dass das in ein Spiel übergeht, das fand ich fantastisch. Und dann, als ich kennengelernt habe, wer so dahinter steckt, habe ich eben rausgefunden, dass eine Studierende von mir, eine ehemalige, da mitgearbeitet hat. Liebe Grüße an der Stelle. Und das ist ein Spiel, wo ich gedacht habe, das verändert tatsächlich mal was.
Kannst du weil kurz
das
eben erzählen, nicht so was ist, worum es da genau geht? Also ich kenne es, aber die Leute da draußen leider wahrscheinlich nicht.
Ja. Spuren auf Papier, das sind Krankenmorde während der NS-Zeit. Das ist ein Thema, das natürlich jetzt nicht im ersten Moment daran erinnert, dass man sagt, man will das spielen. Mhm. Und genau deswegen, ich war auch kritisch am Anfang, hab's dann gespielt und hab dann gemerkt, man kann auch etwas wie so ein Thema in ein Spiel bringen, das gleichzeitig ausgelegt ist für Lehrkontexte. Also auch da habe ich gedacht, oh Mann, wenn du das ist, kann man so sagen, sehr harter Tobak, das auch zu spielen. Man spielt ein Mädchen, das auch quasi diese Untersuchungen über sich ergehen lässt und so weiter. Und es basiert auch alles auf Originalquellen hier in Venen. Also das Mädchen ist ist nicht echt, also ist erfunden als Charakter, aber es basiert eben auf echten Fällen, die hier überliefert sind. Und das spielt man. Ich war sehr kritisch, habe gedacht, das geht nicht, aber es geht tatsächlich. Und es ist sehr behutsam und trotzdem sehr direkt. Und man kommt unfassbar in eine Diskussion rein danach, über Erinnerungskultur, über Gedenkstätten, über die Rolle von Spielen in Gedenkstätten, über die Rolle von der Zusammenarbeit von Studios und Gedenkstätten und wiederum auch Uni. Und das fand ich sehr, sehr beachtlich. Und dann einfach die Reaktion von Studierenden, die emotional natürlich das aufnehmen. Also man kann nicht sagen, dass es dann einfach wird. Man muss es als Lehrkraft oder als Dozent dann natürlich planen, was da passiert. Aber es führt zu Diskussionen, es führt zu Auseinandersetzungen und das bleibt nachhaltig hängen. Also das kann ich sagen, großes Lob an dieser Stelle an die alle Institutionen, die da beteiligt waren. Das war ein Spiel, das hat mir wirklich die Augen geöffnet dahingehend, dass es Serious Games gibt, die wirklich den Auftrag erfüllen.
Ja, ganz tolles Ding, hab das auch gespielt, entwickelt von Playing History, ein Berliner Studio, die von deren Einzelmitglieder hier auch schon mal zu Gast waren. Ganz tolles Team, die genau diese Spiele zu ihrem Schwerpunkt gemacht haben und das auch wirklich wahnsinnig gut hinbekommen, weil es gibt ja auch andere Spiele, die zeigen, wie schnell man dann in ein Fettnäpfchen laufen kann, selbst wenn es Fettnäpfchen sind, die als solche gar nicht sofort erkennbar sind. Ich muss da immer denken an ein Spiel namens Town of Light, das ist entwickelt worden von einem italienischen Entwicklerteam, auch schon vor einigen Jahren, dreht sich um die Menschen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer noch behandelt wurden in den sogenannten Nervenheilanstalten und die dort schlimmste körperliche und psychische Malträtierungen über sich haben ergehen lassen müssen. Und das Spiel will diese Geschichten erzählen durch eine Protagonistin, die selbst dort man muss fast sagen, inhaftiert war und dem entkommen ist, aber das Spiel ist immer ganz gefährlich in meinen Augen und auch in den Augen einiger Kritiker und Kritikerinnen auf Messerschneide zum Dark Tourism, also diesem Phänomen, dass man sagt, oh, so ein bisschen für den Nervenkitzel, ne? So ein bisschen das Elend sich angucken aus sicherer Entfernung, aber ohne tiefer zu gehen. Und das ist so ein ganz schmaler Grat, den so ein Spiel dann hinkriegen muss. Und manchmal schafft es manchmal nicht, aber man kann so viel falsch machen bei Spielen dieser Art und man kann in so viele Fettnäpfchen treten, deswegen größten Respekt an Playing History, die da so gute Arbeit machen.
Absolut, absolut. Also auch nicht nur bezogen auf das Spiel, sondern auch auf die anderen Spiele. Und ich habe jetzt gerade dieses Semester mache ich ein Seminar, in dem ich ein Spiel entwickle mit den Studierenden. Ist allerdings ein analoges Spiel.
Oh.
Und deswegen liegen da dann auch unterschiedliche Spiele auf dem Tisch, aber eben auch die Kartenspiele von Playing History. Ich arbeite aber mit der Apex Ideenspiele zusammen, mit denen ich das Spiel entwickle und mit meinen Studierenden. Und das ist, wie gesagt, die Sache, dass man digitale Spiele hat, die in diesen Kontexten eingesetzt werden können, aber eben auch analoge Spiele. Und gerade in dem Bereich dann so offen zu sein, das alles zuzulassen und sich jeweils natürlich auf das Thema einzulassen. Die haben ja völlig unterschiedliche historische Themen. Mhm. Und das immer sich darauf einzustellen, Recherche und so weiter und das trotzdem noch kompetent rüberzubringen, ist, glaube ich, eine Herausforderung. Und das, was ich kenne, meistern sie sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch eine große Herausforderung ist, gerade auch in den Zusammenarbeiten. Aber genau, also kann ich nur unterstützen.
Da passt ganz gut etwas, was ich entdeckt habe bei der Vorbereitung auf das Gespräch, nämlich thematisch. Und zwar im Sommersemester 2022 hast du einen Workshop angeboten, gemeinsam mit dem Kollegen zum Thema historische Videospiele, Chancen und Grenzen für den schulischen Einsatz. Super spannend, auch nochmal aufbereitet auf YouTube nachsehbar, quasi euer Fazit, das sehr positiv klang. Kannst du ganz kurz, bevor ich meine Frage stelle, nochmal den Leuten sagen, weil du hast das selber gemacht, deswegen machst du am besten das. Was genau wollte dieser Workshop eigentlich?
Der Workshop wollte erstmal die Grundlage dafür schaffen, dass es in die Diskussion kommt. Also, dass man überhaupt sagt, das Wichtigste daran oder der einfachste Weg, mehr Spiele in die Schule zu bringen, ist, mehr Spiele in die Schule zu bringen. Mhm. Also, so einfach das klingt, man muss es in Praxis machen. Du musst Spiele spielen. Du musst Spiele in der Schule spielen. Und es gibt sehr viele mittlerweile auch Handreichungen und Hinweise zu Spielen. An was es hapert, ist tatsächlich, dass die Lehrkräfte immer noch nicht sagen, ich will es einfach einsetzen. Und unser Ziel war einfach, unterschiedliche Akteure wieder, das mache ich ja gerne, ins Gespräch miteinander zu kommen und die Grundlage dafür zu schaffen, dass es in den Schulen eingesetzt wird. Und was ich seitdem mache, ist, dass ich versuche, meine Studierenden so früh wie möglich nicht nur in die Schulen zu schicken, was ich sehr wichtig finde, also gerade auch in der Lehramtsausbildung, dass man früh in die Schulen geht und guckt, wie einem das behagt, ob man das kann und wo die Chancen sind, sondern dass ich sie in die Schulen schicke mit Games. Also dass die sagen, ihr dürft in die Schulen gehen, ihr dürft das ausprobieren. Und seit dem Workshop an machen wir das meistens so, dass wir sagen, probiert's in Praxis aus, auch eure Projekte, probiert's in Praxis aus. Und das Interessante ist, dass auch das Feedback wieder sehr gut ist. Und zwar nicht nur von den Studierenden selbst, die sagen, ey, toll, dass wir das mal in den Schulen machen konnten, sondern von den Schulen selbst. Also zum Beispiel von den Lehrkräften auch, die ich ja auch immer einlade, die Teil dieser Runden sein müssen, dass auch die Lehrkräfte sagen, ey, das ist zwar jetzt was Fruchtbares und ich mache darauf aufbauend mehr dazu. Und du hast auch, das sei erwähnt, ich sage den Studierenden immer, sie sollen ihre Lehrkräfte von damals ansprechen oder ihre Schulen oder ihre Schulen, an denen sie Praktika machen, auch wenn die glauben, dass sie da vielleicht nicht mit viel anfangen können. Und die Erfahrung ist, meistens dürfen die dann das trotzdem machen. Ach. Meistens sagen die Schulen und die Lehrkräfte auch da vor Ort, ja, mach das mal. Und das schönste Feedback ist dann eigentlich, wenn ich von Lehrkräften, die da vorher gar nichts mit am Hut hatten, die gesagt haben, oh, die Studierenden kamen ja hierher, das war ja toll, was die gemacht haben. Ich werde das jetzt auch mal probieren. Wenn das Feedback kommt, ist so viel erreicht. Überleg mal, in welche Richtung das dann geht. Also so viele involviert und das dann vielleicht darauf aufbauend noch mehr passiert. Das ist quasi mein Ziel. Also zuletzt zum Beispiel bezogen auf Paintbucket Spiele. Ja. Also das ist dann einfach auch so wichtig, dass man sagt, Through the Darkest of Times oder auch die neueren Spiele, dass man die einsetzt, dass Studierende die einsetzen und dann die Lehrkräfte vor Ort sehen, oh, das geht ja, das ist gut, das bringt was Neues rein und das dann auch machen. Also das war der Auftakt dieser Workshop und wie gesagt, in meiner Lehrveranstaltung mache ich das dann ja auch immer weiter, so wie das geht. Und das ist eigentlich mein Anliegen.
Wo stößt denn deiner Erfahrung nach dieses Vorhaben an seine Grenzen? Vielleicht bisher, vielleicht in Zukunft? Ich muss bei dieser Frage vor allem dran denken, dass mir mal Lehrerinnen und Lehrer zugetragen haben auf Nachfrage, dass sie zwar gerne Spiele einsetzen wollen würden, das aber von ihnen verlangt, dass sie natürlich erstmal selber sich mit dem Spiel so weit auseinandersetzen, dass sie dann auch einen Unterricht dazu anbieten können. Und das ist der Punkt, wo dann die Gesprächspartner, die ich da hatte, gesagt haben, entweder kann ich das nicht, weil das einfach zu viel Zeit ist, zu viel Zeitinvestment, oder ich will einfach nicht, weil ich völlig fertig bin von dem, was ich ohnehin schon anbieten muss in der Schule und ich habe keine Kapazitäten mehr, jetzt nochmal mich ins Spiel einzuarbeiten. Sind das Grenzen, die dir bekannt vorkommen oder stößt du auf andere Hindernisse?
Nee, das kommt schon ganz genau hin. Ja. Also eine Sache, die du häufig hörst, ist, ich bin nicht kompetent genug. Ja. Also es gibt welche, die sagen, ich habe selbst schon gespielt, ja, dann gibt es welche, ich habe noch gar nicht gespielt und dann ist die große Schwelle, dass man sagt, ich bin nicht kompetent genug, um den Schülerinnen das beizubringen oder mit den Schülerinnen das zu sprechen. Und das Interessante ist dann zu sagen, probiert's mal trotzdem aus. Und dann merken die, okay, was für eine tolle Erfahrung es ist, dass die Schüler müssen ja auch gar nicht, also ja. Die können ja als Expertin adressiert werden. Und ganz ehrlich, viele meiner Studierenden sind viel besser im Zocken als ich. Ja. Eigentlich alle. Wenn man ehrlich ist, sind, glaube ich, alle besser als ich im Zocken. Aber das ist bei Lehrkräften genauso. Und es ist so eine tolle Erfahrung, wenn man das ja auch zeigt und zugibt und sagt, Leute, ich kann jetzt so gut nicht spielen, aber ich will das mit euch besprechen. Und die Erfahrung ist dann wirklich toll, auf Studierendenseite, aber auch auf Schülerinnenseite, dass man sagt, man lässt die als Expertin zu und das gibt einen ganz neuen Dialog. Aber ein Hauptgrund tatsächlich ist, ich kann das selbst gar nicht, ich traue mir das nicht zu. Und da führt eben nur der Weg über, es einfacher zu machen, es niedrigschwelliger zu machen, die Spiele niedrigschwellig dann auch erstmal zu machen oder mit niedrigschwelligen Spielen anzufangen. Deswegen mache ich auch die Fortbildung, wo ich dann zum Beispiel so Tablet-Games vorstelle oder auch Browser-Games. Das ist ein bisschen schwieriger, weil die halt, du weißt das selbst, große AAA-Games sind natürlich das, was man erstmal mit Games in Verbindung bringt, aber man muss eben bei einfacheren Spielen anfangen und wenn man damit anfängt und das dann einfach so als Grundlage schafft und darauf aufbaut und dann mehr Spiele einsetzt, dann ist die Erfahrung so, dass die sich drauf einlassen. Die müssen einfach einmal die Hürde überspringen. Mhm. Das ist das Erste, dass die sagen, ich bin nicht kompetent genug. Das muss man mit Praxis kontern. Und kontern ist negativ, also probieren. Und das andere ist die technische Ausstattung, dass die immer als Argument angeführt wird. Und da kann ich berichten, dass ich habe in mehreren Bundesländern Fortbildungen angeboten, Tablet-Klassen mittlerweile wirklich die Norm sind. Ja. Und wie viele Spiele, du weißt es selbst, wie viele Spiele gibt es auf dem Tablet, die funktionieren, mit denen man erstmal einsteigen kann, auch relativ einfach einsteigen kann. Sie erstmal vielleicht nur als Teil von einer Stunde einsetzen, mal eben eine Viertelstunde das als Kontextualisierung oder sowas nimmt oder eben mal eine Doppelstunde einsetzt oder wenn man das Glück hat, zwei Doppelstunden. Also auch einfach probieren gegenüber studieren. Das ist das, was ich immer mit auf den Weg gebe. Also die zwei Sachen, technisch und dann noch natürlich Lizenzen. Deswegen bin ich ja auch, wie gesagt, sehr dankbar über jedes Spiel, das erstmal frei zugänglich ist. Auch wenn es vielleicht nicht so aufwendig ist vom Spielen, aber es ist frei zugänglich, es ebnet den Weg, dass man Spiele überhaupt einsetzen kann und das ist was Gutes.
Um vielleicht um das Ganze mal so eine Klammer zu setzen, weil du da einen so spannenden Einblick hast und auch eine gewisse Übersicht. Wie würdest du denn jetzt aktuell, also sagen wir so ne, im Jahr 2023, Ende 2023, die Beziehung beschreiben von Schule zu Spielen? Ist das so eine Situation von vielen kleinen gallischen Dörfern, wo nach und nach versucht wird, ne, sich diesem Medium anzunähern und das zu inkorporieren? Oder hast du das Gefühl, vielleicht auf der anderen Seite der Skala, das ist eine Welle. Das ist eine Welle, die wird immer größer, das ist ein nicht mehr aufhaltbarer Trend. Ich habe jetzt extra die beiden Extreme genannt, damit du dazwischen so ein bisschen Spielraum hast. Also, wie sieht's denn aus?
Also, ich hoffe, es wird zur Welle, aber es ist das noch nicht, auf keinen Fall. Es ist nicht in Breite angekommen, noch nicht. Und es sind die gallischen Dörfer und man kann da einfach ganz offen sagen, es sind Einzelkämpferinnen, die probieren, das einzusetzen. Und die sind super wichtig. Das Schöne ist, dass diese Einzelkämpferinnen mehr werden. Und mein Ziel ist ja, eins meiner Ziele in der Arbeit ist die Vernetzung von diesen Akteurinnen überall, dass man auch sich austauscht, dass man zum Beispiel auch Plattformen schafft, wo man sagt, man kann Unterrichtsmaterial austauschen oder so etwas. Und da schaffe ich einfach die Grundlage über Fortbildung zum Beispiel. Oder dadurch, dass ich die Vortragshallen, die ich mache, öffentlich mache. Oder dass ich eben sage, hier, wenn ihr Lust habt, kontaktiert mich gerne und ich helfe gerne. Also da kann ich auch einfach berichten, dass es unterschiedliche Lehrkräfte auch gibt, die dann einfach schon kontaktiert haben und dann, dass man sagt, wie kann man es denn einfacher machen und da helfe ich dann. Aber es sind die gallischen Dörfer und ja, ich glaube, das Problem ist, dass es natürlich immer mehr Einzelkämpferinnen werden können, aber es muss sich auch im System so ein bisschen was verändern. Mhm. Also was wir auch immer machen in Fortbildung ist die Einordnung in die Lehrpläne und man kann es immer einordnen. Aber es könnte mehr sein. Also du könntest tatsächlich, es gab eine Zeit, da ist Erinnerungskultur mal ganz stark auch in den Lehrplänen gewesen. Da kannst du natürlich sehr viel Games einsetzen, aber auch eben als Medien. Also immer noch kann man sagen, dass Spiele als Lernmedien noch nicht akzeptiert sind. Kann man ganz ehrlich sagen. Noch nicht im Kanon wirklich angekommen. Und da hilft wirklich nur, dass man mehr dazu macht, dass man es auch in Institutionen mehr macht, dass man Fortbildung auch in Institutionen anbietet. Also ich habe Fortbildung zum Beispiel mit Patrick zusammen bei FIPS, also Fortbildung an bayerischen Schulen oder jetzt nächstes Jahr fängt es an im Friedrich Verlag. Also dass man ganz aktiv zeigt, das ist akzeptiert, das ist gut und ihr habt vor allem praktische Möglichkeiten, euren Unterricht dadurch zu verbessern. Also ich hoffe auf die Welle, es sind immer noch die gallischen Dörfer und je mehr es Austausch darüber gibt, desto besser. Also bin ich dir wiederum sehr dankbar, dass du es hier thematisierst.
Gibt es, ich muss das noch fragen, gibt es denn auch Momente, wo du manchmal dann wirklich vorm Bartspiegel stehst und sagst, mein Gott, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Also, weil ich muss da nochmal fragen, weil das ist wirklich keine leichte Aufgabe, die du dir selbst gestellt hast, dieses Medium da so präsenter zu machen. Neben den vielen anderen Dingen, die du ja auch noch machst, gibt es diese Momente und wenn ja, wie gehst du mit denen um?
Ja, kann ich durchaus zugeben. Ja. Also ich habe, was du sagst, es ist ja der ganze Bereich Games. Ich versuche ihn so gut es geht in meine Lehre einzuknüpfen, aber es ist trotzdem vor allem meistens auf Freizeitvergnügen. Also es geht sehr viel Freizeit auch darauf dabei flöten, kann man so sagen. Und dann fragt man sich natürlich manchmal, warum machst du das? Aber jedes Mal, wenn ich wieder ein Seminar anbiete und in ein Seminar reingehe oder so eine Veranstaltung wie jetzt hier, also so eine Interviews oder sowas gebe, merke ich, dass es relevant ist und dass da wirklich was dahinter steckt. Aber ich glaube, wir kommen alle manchmal an unsere Grenzen. Gerade, wie ich es gesagt habe, ich habe ja eigentlich zwei andere Jobs.
Ja.
Und dann ist es meistens Nebentätigkeit, muss ich immer schauen, wie ich es hinkriege. Aber bis jetzt halte ich mich ganz gut. Und ich glaube, man stößt in allen unterschiedlichen Bereichen dann. Ich stoße ja auch in den anderen Bereichen manchmal meine Grenzen. Und dann, was sich als gut erwiesen hat, ist zu versuchen, Step by Step vorzugehen. Wir beide kennen ja unsere To-Do-Listen. Ich weiß ja, oh, du Gott, hast deine Ideenliste auf der linken Seite.
Ja, genau.
Ich bin dazu übergegangen, das farblich zu markieren und alles, was wichtig ist oder zentral rot zu markieren, das ist die ganze Seite rot.
Ja, genau, das kenne ich. Oh. Und dann sucht man sich neue Rottöne raus und beginnt die wichtigen nochmal in sich zu hierarchisieren. Ach toll. Du, aber dann lass mir dir wenigstens noch sagen, bevor wir hier auseinandergehen, ein ganz großes Dankeschön für deine Arbeit. Ohne Witz, ich kann mir vorstellen, wie kräftezehrend das sein muss, gerade wenn sich davon auch nochmal viel in der Freizeit abspielt oder auch nicht. Ich glaube aber, solche Menschen sind so wichtig, die als Multiplikatoren quasi, nicht nur für fachliches Multiplizieren, sondern auch für den Enthusiasmus, die sind ganz wichtig, damit sich das weiterentwickelt. Deswegen einfach ein großes Dankeschön für deine Arbeit, meine ich ganz ernst.
Ich laufe hier jetzt rot an.
Ja, mach doch.
Aber das kannst du nicht sehen. Also ich danke dir sehr, das freut mich und das bestärkt mich ja auch in dem, was ich tue und dass ich das weitermache. Ich bleibe dem auch bestehen. Schön. Also vielen, vielen Dank.
Du, sehr gerne. Und ich danke dir für deine Zeit, die du da freigenommen hast, also nicht freigenommen, aber die du ja genommen hast für das Gespräch hier. Ich habe das sehr genossen und ich wünsche dir einfach alles Gute und vor allem viel, viel Kraft.
Ich danke dir sehr, dass ich Teil des Ganzen sein durfte. Ich gebe das Lob natürlich gerne zurück. Ach, danke, wie gesagt, danke. Du hast mich schon vielfach inspiriert, auch hier dabei heute. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Du, ich wink dir zu. Schön, 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 oder? Ihr habt nicht zu viel versprochen. Das war mein Gespräch mit Dr. Lukas Hase. Ich habe das sehr, sehr ins Herz geschlossen, diese Stunde mit ihm. Das war toll. Wir werden es bestimmt auch nochmal wieder hören. Darauf freue ich mich auch jetzt schon sehr. Apropos sehr, sehr schöne Zeit wünsche ich euch ebenfalls. Vielen Dank mal wieder fürs Reinhören und Zuhören. Nach wie vor gilt, ne, wenn ihr irgendwas habt, schreibt mir eine Mail an post@okcool.space. Ich lese das alles, ich beantworte das alles und manchmal gucke ich einfach auch nur nachts auf eure alten E-Mails und denke mir, Mensch, wie schön, dass da jemand an mich gedacht hat. So viel soll es gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns ganz bald wieder.